der gute Mann war eine Fumble-Maschine. Eine wirkliche Fumble-Maschine, dieser Mann.
Touchdown! Diggs! Sideline! Touchdown! Unbelievable! He got it! He got it!
Touchdown und Tacheles. Der NFL-Podcast von Watson, powered by bwin. Mit Lukas Grebowski und Dominik Wildegans.
So, Lukas, mein Junge. Frage, warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt?
Nee, tatsächlich nicht. Und ich bin auch kein großer Weihnachtsmarkt-Fan. Du schon?
Nein. Aber ich habe zu meiner Schande, muss ich gestehen, ich habe Glühwein auch schon zu Hause gemacht. Und das, weil Glühwein ist schon, der schmeckt zwar nur genau 1,5 Minuten, weil ansonsten ist er zu heiß oder zu kalt. Aber in den 1,5 Minuten ist er gut, muss man dazu sagen. Also da mag ich ihn sehr.
Dann schnell trinken.
Ja, aber wie geht's dir? Wir haben uns lange nicht gehört, Mensch. Die Leute sind auch verwirrt. Wir haben keine Regelmäßigkeit drin. Noch nicht. Wir machen ja diese Saison einen kleinen Tester. Und deshalb seid nicht verzagen. Jetzt sind wir wieder da. Ihr dürft auch wieder tippen. Welches Spiel es wird, müsst ihr bis ganz zum Ende warten. Deshalb macht euch keinen Kopf. Wir sind wieder hier. Aber jetzt erstmal, Lukas, wie geht es Ihnen?
Ja, leicht verschnupft. Vielleicht hört man es ein bisschen.
Hört man.
Wie auch die Tassen Tee schon inhaliert heute den Tag über. Mhm. Noch ein Wasser neben mir zu stehen. Weil kann ja nicht jeder wie du dann bei 20 Grad und Sonne in Madrid auch Football gucken.
20 Grad und Sonne. Ich wünschte, es wären 20 Grad und Sonne gewesen. Es waren 12 Grad und es war echt kalt. Aber im Stadion war es warm, weil die haben mir den Deckel zugemacht oben. Und aber ich hätte mir lieber das Berlin-Stadion gewünscht, weil die Stimmung da deutlich besser war. Also in Madrid war wirklich Essig, was Stimmung anging. Also zumindest, klingt jetzt dumm, dort wo wir saßen, ne? Aber die Stimmung allgemein war jetzt auch nicht so, dass es dich hier vom Hocker gehauen hat. Da war eine krasse Halbzeit schon mit Daddy Yankee und Bizarre Rap. Also ein krasser DJ anscheinend, kannte ich auch nicht. Bin ja auch zu alt dafür. Aber es war nicht gut. Also die Stimmung war nicht gut. Das Stadion ist brutal. Das ist ja mitten in der Stadt. Du läufst durch Madrid und auf einmal läufst du ums Eck und dann ist diese riesige Schüssel. Mitten in der Stadt. Links, rechts, oh, Häuser drumherum und mittendrin steht dieses Riesenteil. Ja? Völlig verrückt. Aber lass uns mal rein zum American Football. Und zwar mit der ersten Rubrik.
Unpopular Opinion.
Du hast gerade schon ein bisschen angerissen. Ich stelle dir mal die These in den Raum. Die NFL-Strategie für internationale Spiele, so gerade in Europa, vergrault eher Fans als neue Football-Heads anzuziehen. Du schniefst schon mal tief durch. Um vorweg zu sagen, ich habe absolutes Verständnis dafür, für diese Verbreitung des Sports in andere Länder. Es ist ja auch, glaube ich, nur im US-Sport möglich, dass sie nach Europa kommen und alle Leute kommen in die Stadien und in die Hallen. Man sieht es ja auch bei den NBA-Games, die immer in London stattfinden, jetzt auch in Berlin dieses Jahr, beziehungsweise Anfang 2026. Und von der NFL hatten wir dieses Jahr den Saisonauftakt in Sao Paulo, ein Spiel in Dublin, 3 Spiele in London. Und dann eben Berlin und Madrid vor 2 Wochen. Aber ich weiß nicht. Also spätestens auch nach den Videos von Madrid, das gibt mir alles nichts. So, willst du jetzt schon was sagen oder soll ich erstmal loslegen?
Ich kann jetzt schon mal spoilern, da werden wir nicht mal im Ansatz zusammenkommen. Also das ist, die ist wirklich unpopular. Aber versuch doch mal deine jämmerlichen kleinen Argumente hier zusammen zu. Das ist so ein Kehrwisch, glaube ich, auf dem Boden. Lukas hat gerade so eine Kehrschaufel mit so einem Besen, wo er versucht, sich die Argumente drauf zu fegen, damit er überhaupt irgendwas hier sagen kann. Aber hau sie mal raus. Komm.
Schön kleinen Handfeger und Milchschippe.
Ja, hau mal raus.
Das Offensichtliche erstmal, der sportliche, der Fairness-Faktor. Also von den 32 NFL-Teams haben 14 die Saison in Europa und oder Brasilien gespielt. Und es ist ja schon krass, dass du dann deinen Heimvorteil freiwillig abgibst. Klar, du machst damit unfassbar viel Geld, wenn du da in die Städte und Länder gehst und dich präsentierst. Aber ein Heimspiel freiwillig abgeben kann schon über Playoff-Teilnahme Teilnahme oder Ausentscheiden. Und es ist ja nun mal ein Unterschied, ob du in L.A. im SoFi Stadium auf Kunstrasen in einer geschlossenen Halle in Anführungszeichen spielst oder bei 3 Grad ins Wembley Stadion fliegen musst auf nassem Naturrasen. Und generell haben wir ja schon in der NFL die Saison diese Debatte um Rasen, Kunstrasen, die Achillessehnenrisse nehmen immer weiter zu. Es gibt immer wieder Spieler, die sich darüber äußern, dass die Plätze nicht gut sind, dass die Spieler wegrutschen. Es gab beim München-Spiel 2022, der Bucks gegen die Seahawks, war Rasen neben der Stimmung das größte Thema, weil auch alle Spieler gesagt haben, was soll das? Also du rutschst ja nur weg. Weil es eben Naturrasen ist und weil es geregnet hat, weil wir im Oktober und November, gerade hier in Europa, eben nicht Sommersonne-Kaktus haben, wie in Sao Paulo, sondern du hast hier unfassbar viel Regen, nicht unfassbar viel, aber du hast viel Regen und es ist ja einfach auch dann ein gewisses Verletzungsrisiko, was damit einhergeht. Und dieses Risiko wird auch noch dadurch unterstützt, dass du ja einen Jetlag hast, du hast ungewohnte Abläufe, du hast weniger Regeneration und bist ja eh schon verletzt meistens. Also kein Spieler kommt ja im November oder Oktober topfit bei 100% in irgendein Spiel. Und ganz ehrlich, was ist denn der Mehrwert für die Spieler? Bestes Beispiel, die Rams in London sind 24 Stunden vor Spielbeginn erst in London eingeflogen und direkt nach dem Schlusspfiff wieder zurück. Also klar, für die ist es öffentlich ein cooles Teamgefühl, aber es ist ja nicht mehr als ein lästiger Business-Trip. Die fliegen einmal kurz ins Land rein, spielen kurz und wieder zurück. Das ist ja, also klar, die Teams, die vor Ort die Aktivierung hier machen, die ihre Franchise darstellen, ist es gut, aber für die Spieler ist der Mehrwert ja gleich null. Also es ist ja eher noch kontraproduktiv, denen diese Reisen aufzuhalsen.
Boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
War jetzt ganz schön lang und ganz schön viel, ey. Nicht, vielleicht hier noch nie am Stück geredet.
Nee, darfst du auch nicht immer, ne? Und mir aber auch schon vorgeworfen, dass du nicht so oft zu Wort kommst bei mir. Gab's auch schon, habe ich auch schon gehört. Direkt auf die 12. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, erstens, ich fange mal von hinten an. Das Einfliegen der Teams, wann die einfliegen, ist jedem Team natürlich selber überlassen. Ne? Und dass die Rams so sind und sagen, nö, wir haben keinen Bock, in dieser Stadt zu bleiben, um dann wieder wegzugehen, hat auch ganz viel vom Trainer mit, ist bestimmt natürlich auch viel der Trainer mit seinen Wissenschaftlern und was sie da alles haben, mit, weil sie natürlich sagen, ey, was ist das Beste für meine Spieler? Da scheiden sich ja die Geister. Manche Teams kommen schon Donnerstag, fliegen rein, damit sie im Rhythmus sind. Manche Teams wie die Rams, die bleiben in ihrem Rhythmus und spielen dann halt aus ihrer Sicht früh morgens schon, ne? Oder spät abends oder je nachdem, von wo sie halt herkommen. Und das ist erstmal Quatsch. Also das machen die Teams halt einfach selber. Wie die das dann handeln, kann man so und so machen. Manche Teams sind cool, wie die Colts zum Beispiel. Die kommen dann auch schon am Donnerstagabend, sind dann Freitag, Samstag da und spielen dann Sonntag und gewinnen in Overtime. Oder es gibt halt andere Teams, die machen das anders. Das Verletzungsrisiko lasse ich auch überhaupt nicht gelten, weil Verletzungsrisiko gibt es auch in den Staaten. Da reißen sich mehr die Achillessehnen und die Kreuzbänder als in den Europaspielen oder in den International Games. Ja, die reisen viel, aber ein kleiner Tipp, ich mache es immer provokant, von der Ost- zu der Westküste ist jetzt auch nicht gerade ums Eck. Ne? Also das ist auch extrem weit, deswegen hinkt der Vergleich leider auch, muss ich ihn leider auch nehmen, das Argument. Und dann ist es halt auch so, dass die Teams, wie du hast dich ja selber schon, ist ja geil, du hast was gesagt, dass sie selber schon gleich verteidigt, also mein Argument verteidigt, hast gesagt, ja, ich weiß, das ist, sie wollen und das ist dann unfassbar viel Geld und was auch immer alles. Aber die Teams bewerben sich ja auf diese Märkte. Natürlich bewerben sich nicht die Spieler auf diese Märkte. In der NFL ist es ja folgendermaßen, du hast die NFL selber ist ja Franchise-Geber, darunter sind die Franchise-Nehmer, das sind die Teams. Und diese Teams dürfen Marketing machen. In 70 Meilen um ihre Stadt herum dürfen die Marketing machen. Ja, das ist ihnen erlaubt. Alles, was darüber hinausgeht, müssen sie erstehen. Ne? So, da müssen sie sagen, ich möchte jetzt bitte in Deutschland auch ein Marketingrecht haben. Dann müssen sie sich das für 3 Laib Brot müssen sie sich das dann kaufen. Ja? Zu sagen, Mensch, hier finde ich es jetzt auch toll. Und dann ist es so, das machen ja die Teams aktiv. Natürlich machen das nicht die Spieler. Die Spieler werden nicht gefragt. Die werden als allerletztes gefragt. Und sagt so.
Ja,
und
die Coaches ja auch nicht.
Ich bin mir sicher, dass die Rams nicht gesagt haben, Mensch, wäre das nicht cool, wenn wir mal nach Australien fliegen, um dort zu spielen? Ja, ne? Wobei das man auch sagen muss von den Rams, wenn ich jetzt sage, wenn man auf die Weltkugel schaut, fliegen die ja hinten rum nach Australien, ist nicht weit von L.A. Mhm. Ne, das ist nicht weit. Also das ist jetzt auch nicht kurz zum Bäcker, aber es ist jetzt nicht so, dass die, nach New York wäre es länger. Ja, oh, behaupte ich jetzt einfach mal.
Mutig.
Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wir können ja gleich mal Google Maps anschmeißen. Von Los Angeles nach New York oder Los Angeles nach Melbourne. Was ist weiter? Aber das machen die Teams ja alle selber. Und ja, guck mal, da hackt schon einer gleich in die Tasten. Der will ja mich gleich abgrätschen von hinten wieder. Falls ihr jetzt so kleine Tastaturgeräusche seht, das ist Lukas gehässiger Blick mit seinen kleinen Fingerchen, der jetzt guckt, was da näher ist und was nicht. Ja, weil, ich sag, kleiner Spoiler, weil ihm die Argumente ausgehen. Deswegen hängt er sich jetzt an Google Maps fest. Ja?
Ich habe da noch einiges für
ja,
dich.
Ja, ich bin gespannt. Und also deswegen ist das auch Kokolores. Also, die International Games, die vergraulen nicht die Fans, sondern die holen die Fans dazu. Und die NFL macht das extrem gut mit ihrem Marketingplan, mit ihrem International Plan. Die wollen die Leute bekommen. Sie bekommen die Leute, die Stadien sind voll. Die Fans, es werden Fanclubs gegründet in allen möglichen Ländern. Da sind die schon wirklich extrem stark. Deswegen, das Argument, dass es Fans vergrault ist, sehe ich noch viel weniger.
Okay, pass mal auf, Sportfreund.
Jetzt, Achtung, okay.
Die Flugdauer von Los Angeles International nach Melbourne dauert 15 Stunden und 53 Minuten.
Okay.
Und von L.A. nach New York sind es 5 Stunden.
Ehrlich?
Ja.
15 Stunden? Wow, okay, das hätte ich nicht gedacht. Hättest du vom Gefühl her selber gedacht?
Ich dachte jetzt auch, ja, damit hat er mich, aber...
L.A. ist doch... Das ist ja Wahnsinn. Hast du das Richtige eingegeben? Ja.
Ja.
Okay. Hey, krass. Ja, okay. Ja, okay. Okay, okay, okay. Das sieht so kurz aus. Aber der Pazifik ist vielleicht dann doch lang. Und okay, okay, okay. Ich zieh's zurück. Es war dumm. Ich habe mich durch den runden Globus ablenken lassen und dachte so, hintenrum ist es nicht so weit. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Einmal ums Eck.
Ja. Aber man sagt, ah, es ist doch ein verdammt weites Stück. Okay, das Argument ziehe ich zurück. Aber ich bin mal auf deine weiteren Argumente gespannt.
Ja. Ey, es war so schön harmonisch, als du das letzte Mal mit mir hier im Studio saßt. Ja. Kaum sind wir nur wieder digital, wird es hier wieder böse.
Ja, ich, weil du halt auch wirklich heute dir keinen Gefallen damit getan hast, jetzt mit dem Ding. Aber mach mal weiter.
Thema Ticketpreise. Hatten wir gerade für Berlin, also klar, es waren 80.000 im Bernabeu in Madrid, es waren hier 72.000 Leute, aber es war ja nicht ausverkauft in Berlin. Und ich habe vorher auch von vielen Leuten gehört, für die es abschreckend war, dass die Preise im Vergleich zum Münchenspiel so stark gestiegen sind. Ich habe es nochmal rausgesucht, 2024 hast du in München für ein Ticket in der Top-Preiskategorie 207 Euro bezahlt. In Berlin hat die drittbilligste Kategorie schon 195 Euro gekostet. Ich verstehe ja auch, dass Künstler und alles drumherum, dass das alles sehr, sehr teuer ist und dass man das Geld irgendwie reinholen muss. Aber manchmal habe ich dann das Gefühl, dass man sich da so ein High-Society-Publikum heranzüchtet. Dann holt man noch sich jeden Influencer rein, zum Beispiel auch in Berlin, der irgendwie ein bisschen Reichweite hat. Auch das, ich kann das teilweise verstehen, aber es ist so ein bisschen, fehlt mir dann der Bezug zur Football-Basis, um die auch noch weiter einzubinden. Und was ich ganz spannend fand, ich hatte noch von einem US-Influencer, das war eine Instagram-Story, die relativ auch viel rumging, der meinte, er war bei allen International Games und dass in Madrid die meisten Amerikaner vor Ort im Stadion waren und dass er nicht glaubt, dass es jemals wieder, oder nicht jemals wieder, aber dass es so schnell ein Spiel in Madrid geben wird. Das fand ich schon sehr beachtlich.
Das habe ich auch gesehen, die Story, weil er auch gesagt hat, Ich verstehe das gar nicht, warum da Amerikaner waren so viel. Es gibt da irgendwie eine Sonderlinie aus den USA rüber nach Madrid. Ich habe es gar nicht verstanden, dass warum da nur so viele. Ich habe es auch jetzt nicht so wahrgenommen, dass da nur Amis waren. Aber warum ausgerechnet Amerikaner da so viele waren? Keine Ahnung. Aber man muss dazu sagen, es war nicht gut. Also die Stimmung, die NFL kann ja nichts für die Stimmung. Ne? Die NFL kann ja nicht sagen, so, und jetzt schreit mal alle schön, sondern da können die ja nichts für. Aber die Stimmung war einfach, Berlin, Madrid, das waren Welten. Das waren wirklich Welten, was da abging. Ja? Und die Ticketpreise, ja, man muss dazu sagen, was viele auch vergessen und du, Es gibt natürlich auch deutlich höhere Sicherheitsaspekte seit 2022, was amerikanische Veranstaltungen auf anderem Boden angeht. Ja, konnte man auch nachlesen, also es ist jetzt irgendwie kein Insight-Wissen, sondern da gibt es natürlich wesentlich höhere Standards, was da eingehalten werden müssen. Das kostet halt Geld und deswegen muss das natürlich dann leider Gottes auch, weil für die Sicherheit der Leute im Stadion ist ja dann auch gesorgt, deswegen kostet das ein bisschen mehr. Aber, und da möchte ich die NFL natürlich nicht rausnehmen, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie sich einen Euro mehr in die Tasche stecken, ja, wenn sie schon dann irgendwo hinkommen. Die NFL ist nicht umsonst die mit Abstand erfolgreichste Sportliga auf diesem Planeten und hängt jede Fußballliga der Welt um mindestens das Dreifache ab, ja, was den Umsatz angeht. Deshalb, ja, kann ich schon verstehen, die Ticketpreise sind hoch, ja, ist auch für den, sage ich jetzt mal, ne, wenn du da, als wenn du überlegst, da, wir wollen, ne, Familie, gehst du da zu viert hin, bist du halt 1000 Euro los, das geht halt nicht. Ne? Also das ist schon heftig, aber die NFL sagt halt, also die NFL, kannst dir mal die Preise in den USA anschauen, was die dort kosten. Geh mal da zu einem random Spiel, wenn jetzt nicht die Saison gerade scheiße läuft und dieses Stadion voll machen müssen, kriegst du auch manchmal Tickets für $7 oder $14 irgendwo unterm Dach, wenn sie es nicht voll gemacht haben. Aber normalerweise ist es in den USA auch echt teuer, zu so einem Spiel zu gehen. Ja? Also dein Hauptargument, du argumentierst dafür gar nicht so richtig. Du sagst ja, die vergraulen die Fans damit. Ja? Also du sagst ja, die NFL vergrault mit diesen International Games eher die Fans. Das Argument kann ich gar nicht verstehen, weil wenn du jetzt gesagt hättest, die International Games sind weniger erfolgreich als vor 3 Jahren, hätte ich dir noch eher ein paar Prozent gegeben. Aber jetzt mit die vergrault die Fans, nein, die vergrault überhaupt nicht die Fans, sondern die Fans, die sind ja alle da, ja.
Ja, die tun jetzt nichts dafür, dass es noch deutlich oder dass es viel mehr werden. Also ich fand jetzt zum Beispiel auch, weil du die Stimmung gerade schon angesprochen hast, so klar, wenn du dann als Familie oder so eine vierköpfige Familie macht vielleicht auch nochmal mehr Stimmung als jemand, der sich dann da einfach nur hingeht, um sich bespaßen zu lassen, weil er sich einfach leisten kann. Und ja, das würde mich dann fast schon zu meinem nächsten Punkt bringen. Ich fand auch diese Shows, die sie dann, diese Halbzeitshows, um das so als Super Bowl-Abklatsch zu verkaufen. Boah, also ich war ja in Madrid nicht im Stadion, aber in Berlin zum Beispiel. Also ich fand The Kid LAROI völlig, also er hat niemand interessiert. Im Stadion hat sich keiner dafür gejuckt.
Ich hab's gar nicht mitgekriegt. Ne? Also.
Ob der jetzt da vorne trällert oder nicht, also
ja.
Zwei, die neben mir standen, haben auch gefragt, oder die meinten dann, ja, das ist doch Kuschelrock, hat man das früher genannt, oder? Was der hier macht.
Ja.
Also, ich fand auch, ich habe mir dann die Daddy Yankee Performance nochmal im Nachhinein bei YouTube angeguckt. Hat auf mich jetzt auch nicht viel Eindruck gemacht, als wenn der da die Leute mitgerissen hätte. Also, oder als wenn da also, irgendwas entstanden wäre.
Da bin ich dabei, aber das ist ja nichts, was die Fans vergrault. Ne? Ich gehe immer wieder auf dein Argument. Es vergrault die Fans. Ja. So, du hast gesagt, vergrault die Fans, das macht's ja nicht, sondern die. Also was, die Halbzeitshows kannst du dir schenken, finde ich auch. Ne? Jetzt bin ich ja mal gespannt, heute Thanksgiving, heute spielen die Chiefs gegen die Cowboys. Da wird es eine Halbzeitshow geben von Post Malone. Da wissen wir so einen kleinen Unterschied sehen, was die Amerikaner an Halbzeitshow machen und was dann in Europa passiert. Wie man das dann macht. Ich glaube, die spielen in Texas, Arlington, das wird völlig gestört werden. Ja? Also da lässt sich Jerry Jones auch nicht lumpen bei sowas. Aber ja, also aber auch das hat nichts mit dem Argument zu tun, dass da die Fans vergrault werden. Ich glaube, die Fans werden nicht vergrault, die Fans werden eher rangezogen, aber die Fans werden rangezogen zu Fans, die Geld ausgeben müssen. Da kann ich dir recht geben.
Ja, oder vielleicht war vergrault auch das falsche Wort, aber zumindest abgeschreckter, jetzt sich nicht unbedingt das reinzuziehen.
Weiß ich nicht, also. Also was man halt machen muss, was die NFL langsam mal wieder machen müsste, aus meiner Sicht, meiner eigenen persönlichen Sicht, wäre mal wieder ein Brecherspiel nach Deutschland zu holen. Weil die Deutschen sind die mit Abstand, glaube ich, coolsten Fans, was International Games angeht. Hier ist die beste Stimmung. Also London ist kacke von der Stimmung. Finde ich auch nicht gut. London hat 3 Spiele. Ich verstehe nicht, warum London 3 Spiele hat und Deutschland nicht 2. Also Deutschland macht das wirklich brutal gut, finde ich. Mit den Spielen und hat wirklich einen totalen Bass hier drauf, ja. Also das ist schon echt cool.
Also ich finde den Ansatz, das zu machen, ja auch absolut richtig. Ich finde nur in dem Umgang damit? Sollte es, ich verstehe auch nicht, warum es in London 3 Spiele sind, sondern so ein bisschen maßvoller, besonnener sein. Also du musst ja auch nicht mit dieser Halbzeitschau alles, was du in den Staaten machst, hier mit rübertragen. Also ich finde, du hast auch bei dem Berlin-Spiel ganz gut gemerkt, die Leute haben auch so Spaß, die können sich auch so unterhalten und beschäftigen. Du musst da nicht irgendwelche Leute hinstellen in der Mitte, die da ihre Songs vorführen.
Aber wir verrennen uns gerade und wir merken, wir werden hier nicht in einer... Ja. Also du sagst, es wird vergrault. Ich glaube...
Ich würde nach deinen Argumenten vielleicht auch nicht mehr vergrault sagen, aber abgeschreckt oder ja, man geht nicht mehr so bedingungslos darauf ein, zu sagen, geil, die NFL ist in der Stadt, sondern so, ja, ist es mir das wirklich wert, das Geld
aber
zu bezahlen?
Da noch ein letzter Satz dazu und dann haben wir wirklich schon lange drüber geredet.
Ja.
Also ich glaube, es ist ein einziger Triggerpunkt, wenn du würdest mehr bezahlen, wenn die Kansas City Chiefs gegen die New England Patriots spielen würden. Hättest du ohne Probleme, oder wenn die Buffalo Bills mit Josh Allen gegen, keine Ahnung, wenn es ein Topspiel wäre, wär's dir scheißegal, was das Ticket kostet. Das wette ich mit dir. Oder?
Ja, ja. Da würde man schon eher dann sagen, okay, die Schmerzgrenze lege ich ein bisschen höher an.
Ja, also Commanders gegen Dolphins. Ja, kannst du, also ehrlicherweise NFL, gute Ansetzung, weil vor der Saison hat es gut ausgesehen. Jaden Daniels mit Tua gegen Tua und so gute Offensive gegeneinander, eigentlich cool. Falcons, Colts war natürlich jetzt ein Glückstreffer, dass die Colts so stark waren, ja.
Wobei das ja auch, als die Spiele angesetzt oder das Spiel verkündet wurde, war ja auch so, was hat der deutsche Markt denn eigentlich der NFL getan, dass die beiden Mannschaften jetzt kommen?
Ja, die Deutschen brauchen wieder ein gutes Spiel. Ich glaube, das nächste wird ziemlich gut. Könnte ich mir vorstellen, ja.
Da weiß jemand schon mehr.
Ich weiß noch gar nichts. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es als nächstes mal wieder ein cooles Spiel wird. Ne? Also muss jetzt wieder dran sein. Wir hatten Tom Brady, danach hatten wir Patrick Mahomes. Das Colts gegen Patriots, das lassen wir mal ganz weit unter den Tisch fallen, das Spiel. Das war wirklich eine Katastrophe. Aber die Patriots sind auch wieder super attraktiv. Super geiles Team wieder. Macht richtig Bock, wieder zu gucken. So, und deswegen, wir sind uns wieder mal nicht einig. Ja, ich habe dich vielleicht ein kleines bisschen revidiert. Minimal. Die NFL ist und bleibt der Platzhirsch. Punkt. Hat länger gedauert, als ich gedacht habe, dir die Argumente um die Ohren zu hauen. Vielleicht müssen wir den nächsten etwas kürzer machen, weil es ist relativ eindeutig. Und zwar ist das die nächste sehr beliebte Rubrik.
Jacke aus, raus aus der Hall of Fame.
Lukas Emojis, die er drauf geschickt hat, also ich muss ihm mal die Chance geben, dass er darauf reagieren kann, wen er da kriegt. Die waren sehr lustig, die Emojis. Und zwar, es wird wahrscheinlich jetzt einen Aufschrei geben. Oh, wie kann er nur? Oh Gott, ist der doof? Warum? Ja, und zwar hätte ich gerne aus der Hall of Fame Kurt Warner rausgeholt. Wir machen es relativ kurz. Ich glaube, wir wollen da jetzt nicht zu weit reinrutschen. Ich finde, es ist für mich relativ eindeutig. Ja, der hatte 3 gute Jahre. 3. 1, 2, 3. 99, 2000 und 2001. Und okay, lassen wir noch einen Jahrgang können wir noch mitnehmen. Wir können noch den Run zum Super Bowl mitnehmen, als er mit den Cardinals im Super Bowl stand. Sagen wir mal 4 Jahre, wo er gut war. 4 gute Jahre für eine Hall of Fame, weiß ich nicht. Insgesamt hat der gute Mann 32.000 Yards. Jo, ist okay. Und der hat wie viele Saisons gehabt? Warte, ich hab's hier vorher. 12 Saisons, nur 208 Touchdowns, ja, in 12 Saisons. Der war bei den Rams, hat er angefangen, 98, hat er ein Spiel gemacht. Okay, dann gestartet, eine Saison durchgespielt, 41 Touchdowns, 13 Interceptions. Aber, Moment, jetzt pass auf.
Jetzt kommt's.
Was er natürlich hat, ist, der gute Mann war eine Fumble-Maschine. Eine wirkliche Fumble-Maschine, dieser Mann. Also der hatte, pass auf, also 2006 zum Beispiel, ein kleines Beispiel. 7 Fumbles in 7 Spielen, großartig. 2005 mit den Cardinals, 6 Fumbles. 2004 bei den Giants, selbstverständlich
Giants,
bei den Giants. 6 Touchdowns, 4 Interceptions, 10 Fumbles in 9 Spielen. Ja, ja. Dann wieder, ich weiß manchmal nicht, wie solche Leute da reinkommen. Ganz ehrlich, manchmal glaube ich wirklich, du musst nur die richtigen Leute kennen, dass du da reinkommst. Weil das ist ja eine Jury, die das entscheidet. Das ist ja nicht irgendwie, keine Ahnung, ich bin hier der große Super, also manche wirst du halt nicht rauslassen können. Aber bei manchen ist es einfach, weiß ich, ich glaube, du schüttelst da ein paar richtige Hände, bist dann zum richtigen Zeitpunkt bei den richtigen Leuten und Mensch, Kurt, komm doch auch mal in die Hall of Fame, ist doch super hier. Du hast ja immerhin, 4 gute Jahre gehabt. Ne?
Ey, er hat immer noch, was sonst ja auch immer dein Kritikpunkt ist, er hat es im Pro Bowl geschafft, er hat einen Super Bowl geholt und was ich aber noch mal ins Feld führen würde, er hat halt mit den Rams und mit den Cardinals 2 Franchises so mal komplett aus der Bedeutungslosigkeit nach oben geholt wieder, überhaupt mal auf die Karte gebracht. Und ey, in den Playoffs hat er performt. 7 Spiele mit über 300 Yards, in seinen 3 Super Bowls hat er immer über 350 Yards geworfen. Da war er dann nicht die Fumble-Maschine. Vielleicht hat er warme Hände gehabt, weil sie immer in warmen Städten gespielt haben. Und ja, ähnlich wie wir es ja auch schon mal bei Troy Aikman hatten. Es ist ja bei ihm einfach diese Cinderella-Story. Er war Kassierer, kommt dann ungedraftet zu den Rams und auf einmal führt er die Greatest Show on Turf an.
Ja, das Punkt, Dankeschön für den Punkt. Genau, ja. Ja. Hast du dir, weißt du selber, ne? Der Greatest Show.
Ich habe ja nie gesagt, dass ich habe mir als ersten Stichpunkt, habe ich mir einfach nur ein Fragezeichen erstmal gemacht, als ich es mir aufgeschrieben habe. Und bin aber immer noch dabei, also klar, er hat jetzt viel Verletzungen, war ein selten Starter oder halt wenig Starter, aber für mich war dann so, oder beziehungsweise auch von 2002 bis 2006, wo er im Giants-Loch und im generellen Leistungsloch war, sich da wieder rausgekämpft hat, ob das nicht wahrscheinlich auch die größte Kunst ist. Also er war produktiv, wenn er gebraucht wurde, wenn er, obwohl er nur als Nummer 2 oder Nummer 3 Quarterback auf Nummer 1 Quarterback gerutscht ist und hat sich auch wieder zurückgekämpft. Also und hat also Erfolg.
Mein Ding ist, meine Argumente gegen ihn sind, er hatte Greatest Show on Turf, er hatte Holt, Bruce, Falk und Pace. In einem Team bei den Rams.
Schon nicht die schlechtesten Receiver gehabt, den er dann überall zupfeffern konnte.
Also ich glaube, also man könnte behaupten, ich glaube, ich würde keinem den Kopf abhauen. Auch martialisch. Nee, ich würde keinem, keine Ahnung, weiß ich nicht. Was auch immer. Ich würde das nicht machen, wenn jemand sagen würde, das ist mit das beste Skillset, was die NFL hier hatte. So, was der da bei sich hatte, dieses Offensive-System. Ich glaube, die halbe Liga, die halben anderen Quarterbacks aus der Liga hätten mit dem System auch krass ausgesehen. Was hat er bei den Cardinals gehabt? Larry Fitzgerald in seiner absoluten Prime, Anakin Boldin in seiner Prime, Steve Breston. Also er hatte bei beiden Systemen, als er gut war, perfekte Fit-Umstände. Und für mich ist auch ein Quarterback einer, der irgendwo hinkommt, wie ein Tom Brady. Und der aus einer Mannschaft wie die Buccaneers auf einmal, die keine Sau auf dem Zettel hatte, die aus einer Mannschaft wie den Buccaneers auf einmal einen Super Bowl Champion macht. Das ist für mich so Hall of Fame. Und bei Kurt Warner ist es für mich einfach, ich habe die Statistik jetzt auch gefunden, ich hoffe, du hast dich festgehalten, der hatte in seiner Karriere 125 Fumbles. Das ist wirklich brutal. Also, und 57 davon hat er verloren. Ja. Also, es ist Platz 10 all time der schlechtesten Quarterback Ball Security. Ich werde nächstes Mal die Nummer 1 mitbringen. Ich will mal wissen, wer das dann ist. Also, wenn 125 Fumbles Nummer 10 ist, was ist dann Nummer 1? Das muss ja völlig irre sein. Ja. Aber da redet keiner drüber.
Aber du hast ja gerade schon Brady angesprochen, dass er die Buccaneers zu einem Super Bowl Champion gemacht hat. Hat ja Kurt Warner mit den Rams und den Cardinals fast auch gemacht.
Fast hat noch niemand irgendwas gebracht. Ja.
Das ist richtig. Ich merke einfach, du hast eine Abneigung gegen die Quarterbacks, gegen viele Quarterbacks der 90er, 2000er Jahre. Erst Troy Aikman, jetzt Kurt Warner.
Ja, also Aikman würde ich sogar noch über Warner packen. Lieber lasse ich Warner drin als Aikman, weil Aikman, aber das war ja nochmal eine andere Story. Brauchen wir jetzt nicht nochmal aufmachen. Aber Der hatte einfach auch keine krassen Stats, ja, Warner. Der hat 2 Peaks hingelegt, der hatte wirklich Peaks, 2 Stück. Aber ja, eben auf ganze Jahre, über 12 Jahre war er einfach, hat er manchmal als gespielt, als ob ihm einer ein Telefonbuch statt ein Playbook gegeben hat. Da war er einfach nicht gut, ja. Der hatte zwischen seinen Hochphasen lagen immer Durststrecken, Fumbles, er hat Bankwärmer gespielt, er hatte Turnover. Ja, man kann dann sagen, hey, er ist aus der Versenkung gekommen und hat auf einmal wieder super gespielt bei den Cardinals. Ja, hat er auch. Aber für mich ist ein Hall of Fame Quarterback nicht einer, der nur 4 gute Jahre hat. Das ist für mich kein Hall of Fame Quarterback. Finde ich nicht. Also, und dann auch noch bei den Rams mit Holt, Bruce, Fork und Pace. Da hätte die Hälfte der NFL wahrscheinlich über 4.000 Yards geworfen. Weil du hättest ja, schmeiß einfach das Ding nach vorne. Irgendeiner von denen ist schon da. Ja, oder rennt mit dem Ball halt einfach das halbe Spiel. So, deswegen kann ich es nicht verstehen, wie man 4 gute Jahre für eine Hall of Fame reicht mir einfach nicht. Punkt.
Ja, du musst vorher noch Kassierer wie er gewesen sein und in Amsterdam gespielt haben.
Ja, das ist halt das Ding, ne? Der hat halt eine Story dahinter. Der hat eine Story, ja. Und das kommt halt an. Und da die Hall of Fame halt eine Jury hat, die dann natürlich auf sowas stehen, vom The American Story, Cinderella, das finden die halt geil. So, ich glaube, deswegen hat er es gekriegt. Und für mich hat er da nichts verloren. Er war ein super Quarterback, der ist auch sausympathisch. Ich mag den auch voll, auch als Experte. Ich weiß gar nicht, wo der ist, Fox oder CBS, ich weiß es gar nicht. Oder NBC, ESPN, irgendeiner von den 4.
Alles.
Ich mag den auch total. Die Giants-Zeit können wir streichen. Mit 4 guten Jahren hast du für mich nichts in der Hall of Fame verloren. Fertig.
Ja, hast einen Punkt.
Oder?
Ja, ist schon ein bisschen dünn.
Aber jetzt kommt ja das Highlight. Das für viele, wir kriegen ja wirklich viele Nachrichten tatsächlich und die Leute sagen alle, wann kommt das? Wann kommt das wieder? Und die Rubrik heißt folgendermaßen:
Fact or Fiction? Irre Fakten der NFL, frei erfunden oder wahr?
So, jetzt Fact oder Fiction? Kannst du mich wieder als Baron Münchhausen darstellen?
Ja, Baron Münchhausen, das ist auch, so habe ich dich auch eingespeichert.
Ja, sehr gut.
Ja. Als Baron Münchhausen habe ich dich eingespeichert. Deswegen bin ich mal gespannt.
Ja, mal gucken, ob du dieses Mal besser performst als beim ersten Mal. Mhm. Lass uns doch mal direkt mit dem ersten Fact oder Fiction Case starten.
Ich bin sehr gespannt.
Pass auf. Aaron Rodgers ist beim NFL Draft Combine, also bei der Talenteauswahl, beziehungsweise wo die kommenden Talente sich alle vorstellen, beim 40-Yard-Dash eine schnellere Zeit als Josh Allen gerannt.
Nie im Leben. Nie im Leben. Oh, wobei?
Ich könnte mal kurz Kontext geben für alle, die nicht kennen. Aaron Rodgers, 1,88 Meter, 102 Kilo, mittlerweile 41 Jahre alt. Hat mit Green Bay 2010 den Super Bowl gewonnen, wurde in Runde 1 gedraftet und ist halt vor allem bekannt für seinen Wurfarm, sein Verhalten in der Quarterback-Pocket. Und wenn ihr mal richtig Langeweile habt, sucht mal Aaron Rodgers Hail Mary-Pässe. Der kann den Ball da schon ganz gut weit werfen.
Also genau, man muss ja dazu sagen, Josh Allen ist ja der absolute Prototyp des Mobile Quarterbacks mit Lamar Jackson, glaube ich so, oder? Aktuell würdest du noch die 2?
Ja.
Vielleicht noch Hurts von den Eagles.
Aber Josh Allen ist schon 1,96 groß, 108 Kilo. Der Mann nimmt schon Gegenspieler mit, wenn er losläuft. Und Aaron Rodgers vielleicht zum Vergleich ist körperlich auch eher schmal.
Also man muss ja dazu sagen, Josh Allen war bei seinem Combine etwas shabby. Also der war noch nicht in dieser Form, in der er jetzt ist. Und Aaron Rodgers ist halt auch schon immer so ein kleiner Spargeltarzan eigentlich gewesen. Ja? Also nein, glaube ich nicht. Niemals.
Aaron Rodgers ist über die 40 Yard 4,71 Sekunden gelaufen. Mhm. Josh Allen 4,76 Sekunden.
Das ist nicht dein Ernst. Wirklich?
Ja. Ja.
Dann wurde da falsch gemessen. Das kann nicht sein.
Und also, was? Das Video ist auch relativ einfach zu finden und es ist wirklich der absolute Wahnsinn, weil so wie du sagst, Josh Allen war da noch nicht so richtig, richtig austrainiert und der sieht aus wie so ein Roboter. Also die Leute haben auch drunter kommentiert, das würde aussehen, als wenn er seinen Bruder halbherzig jagen würde. Oder mein Lieblingskommentar, Josh Allen hat Rennen von einer Sprachnachricht gelernt, wie jemand erklärt, wie man rennt. Weil also die Arme wirbeln da rechts und links hin und her, ist völlig absurd. Okay. Kannst du keinem erzählen. Und Josh Allen steht ja bei aktuell 75 Rushing Touchdowns, was der geteilte NFL-Rekord mit Cam Newton ist.
Da hat ihm einer Rennen beigebracht danach.
Ja, wirklich. Also als wenn er in die Laufschule gegangen wäre.
Das ist ja crazy. Das ist okay, okay, das ist ein krasser Fact. Aber den hast, da hast du dir, da hast du ein feuchtes Höschen gekriegt, als du das aufgeschrieben hast, als du es gesehen hast, oder? Hast du gesagt, damit kriegst du dich hundertprozentig.
Ja. Ja, den Tweet dazu habe ich, glaube ich, schon vor 2 Monaten oder so gesehen, ja? Und gefaved, und dann wusste ich, der wird es bringen.
Josh Allen war langsamer als, man muss dazu sagen, ist ein Wimpernschlag, aber er ist langsamer. Also ja, hast du recht gehabt. Okay, krass, krasse Story.
Dann jetzt eine etwas längere Story.
Oh je.
Die Jacksonville Jaguars 2003 haben ja eigentlich, wie der Name schon sagt, so einen kleinen Jaguar als Maskottchen. War sportlich, lief es aber wirklich nicht gut. Also, was ist in Florida? Welches Tier liegt da noch nah? Genau, Krokodile. Also haben sie sich eine Florida-Berühmtheit organisiert, nämlich Gator Jim. Ein Motivationsredner, der die Mannschaft richtig nach vorne pushen sollte. Und durch Gator, Alligator, ist ja klar, du willst den Gegner auffressen. Du musst da richtig nochmal irgendwie alles geben, dass du in die Playoffs kommst. Mhm. Das ist die entscheidende Phase des Spiels. 4. Versuch, 1 Yard an der gegnerischen 35-Yard-Linie. Die Jaguars sind mit 1 Touchdown in Rückstand. Das Stadion ist laut. Die Offense nimmt nochmal eine Auszeit, weil denen hat da was nicht so ganz gefallen. Es ist also Zeit für Gator Jim, da nochmal aufs Feld zu rennen und zu pushen und seiner Berühmtheit als Motivationskünstler so alle Ehre zu machen. Der hüpft, der tanzt, der macht alles und versucht, die gegnerische Defense irgendwie aus dem Konzept zu bringen. Merkt nur nicht, dass die Timeout so langsam vorbei ist. Die Offense stellt sich wieder auf, aber Gator Jim, den kriegst du nicht vom Feld. Mhm. Und der Ref hat halt so ein bisschen auch Angst, dass das Krokodil da kaputt geht. Also wirft er eine Flagge, weil die Uhr auch langsam abläuft. Delay of Game, 5 Yards Raumverlust und statt 4. und 1 nur noch 4. und 6. Der Angriff geht völlig daneben, wird eine Interception und die Jaguars verlieren. Und deswegen ist es jetzt im Stadion der Jaguars, haben sie so Linien aufgeklebt, wo dann immer extra draufsteht, no Gators behind this line.
die ist schon wieder viel zu detailliert. Viel zu detailliert. Also ich hätte es ja verdammt gerne sehen. No Gators behind this line. Würde ich ja verdammt.
Warst du schon mal in Jacksonville?
Nein, war ich nicht. Ich müsste jetzt jemanden an einem Telefonjoker anrufen, ob das irgendwo steht, aber.
Ja, das machen wir nicht.
Die Story. Oh, nein. Kann ich nicht glauben. Hm. Passt nicht.
Gut. Schade, naja, war ich vielleicht ein bisschen zu.
Ja,
kreativ.
Du hast, ja, okay. Cool. Weißt du, wo du dich verhaspelt hast? Du hast dich verhaspelt mit dem Ende. Du hast das Ende zu krass gemacht. Hättest du dieses und Spiel verloren und Interception und was auch immer, das war alles zu viel. Hättest du das weg so harmloser gelassen?
Also einfach, dass da ein Typ in Gator-Kostüm rumrennt oder was?
Ja, das hättest du mal. Da hättest du mich gekriegt. Aber dieses. Und 5 Yards.
Da hätte ich ja.
Du hast am Ende noch so viel zack und nochmal oben drauf. Du warst wie so ein. Du hast wie dieses. So Turmbau zu Babel. Noch ein Steinchen.
Ja, zu viel gewollt. Aber nächstes Mal kriegst du weniger Infos.
Aber ich habe deinen Versuch respektiert. Ne?
Danke. Dann. Jetzt Fact oder Fiction. Frank Tarkenton, der Quarterback der Vikings, erlief ein Touchdown gegen die New England Patriots und hat danach seinem Gegenspieler mit voller Wucht den Ball an den Hinterkopf geworfen.
Kann ich, ja, also kommt da noch mehr Kontext? Wurde er davor dafür ejected? Oder?
Es gab eine kleine Massenschlägerei und er ist der erste Quarterback, der jemals für unsportliches Verhalten vom Feld geworfen wurde.
Ja, glaube ich.
Und auch der Spieler, der den Ball abgekriegt hat, wurde auch aus dem Spiel geworfen.
Kannst du mir noch sagen, welcher Spieler war? Vielleicht kann ich ihn ja verstehen, dass er den Ball an den Hinterkopf geschmissen hat.
Ron Bolton.
Von welchem Team?
Patriots.
Ach, Patriots. Ja, kann ich mir durchaus vorstellen, absolut. Kann ich mir vorstellen, aber ist wahrscheinlich nicht wahr.
Also, entscheide dich.
Ja, nee, also ich glaube, das ist passiert. Ja.
Ja, es war der 27. Oktober 1974.
Ja.
Tarkenton ist einem 3-Yard-Touchdown erlaufen und hat ihm dann einfach mit voller Wucht den Ball an den Hinterkopf geworfen. Und der gute Ron Bolton hat vorher schon 2 Bälle von ihm intercepted und hat ihm dann als Reaktion darauf ins Gesichtsgitter geschlagen und sich dabei 2 Finger gebrochen.
War das zur Belichick-Zeit?
1974.
Oh, 74, okay, nee. Nee, dann nicht.
Die Vikings haben das Spiel noch verloren, aber Tarkenton ist Legende bei den Vikings. Die Nummer 10 ist retired und er gehört zu den 50 Greatest bei den Vikings und bei den Giants.
Oh, okay. Ja gut, ich kann nicht alle Spiele der Giants kennen, aber, ja. Aber okay, ja. Kann man in der Emotion kann man es durchaus mal verstehen, dass sowas passiert. Ne? Sollte man nicht tun, liebe Kinder, aber kann schon mal passieren.
Dann das Letzte. Wir gehen ins Jahr 2014.
Oh, das ist noch gar nicht so. Da habe ich schon viel Football geguckt.
Ja. Mhm. Also kennst du ja auch Johnny Manziel von den Cleveland Browns.
Oh, den gräbst du aus. Sehr gut. Jetzt bin ich gespannt.
Football, ja, eine College-Legende.
Ja.
Und dann ist er zu den Browns gekommen und hatte ja, also irgendwie, etwas Schwierigkeiten in der Liga und mit dem Spiel des Quarterbacks. Nach einem verpassten Spielzug geht er halt raus und will sich, kennt man ja, die Tablets angucken, die Quarterbacks immer in die Hand kriegen, was lief gerade falsch beim Spielzug, was ist passiert. Aber die Sequenz, die ihm da draufgespielt wurde, die lädt ewig nicht. Also passiert einfach nichts, immer Bild eingefroren und er drückt da drauf rum und geht dann zum Quarterback-Coach und sagt, ey, warum passiert hier nichts? Was soll ich hier machen? Und der Quarterback-Coach sagt ihm dann, oder guckt nur kurz aufs Tablet und sagt, ja, du hast dir gerade angeklickt, dass du ein Software-Update runterlädst und dir nicht den Spielzug anguckst.
Das ist eine sehr gute Story und die ist sehr gemein, weil wer Johnny Manziel kennt, der kann sich das exakt so vorstellen. Das ist Shedeur Sanders nur von vor 10 Jahren. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass das passiert sein könnte. Aber, weiß ich, müssen wir überlegen, was hatten die für Tablets früher? Jetzt haben sie Microsoft-Tablets.
Und ich meine, 2014 ist ja auch technisch, ja, waren ja, Tablets noch nicht so weit.
Ja, ist ja auch, aber an Dummheit eigentlich auch nicht zu überbieten. Ne?
Aber also der Typ.
Also ich sag's mal so, ich könnte es mir vorstellen, aber glaube ich nicht.
Hey, heute bist du gut.
Oh, yes! Yeah!
Es gibt, yes. Inspiriert war es davon, dass es ja die Netflix-Doku gibt, Untold Johnny Football. Mhm. Und denen wurden ja iPads gegeben zum Filmstudium zu Hause. Und er war der einzige Spieler, wo der 0,0 Minuten, Sekunden sich Filmmaterial zu Hause angeguckt hat. Und die Browns-Offiziellen meinten dann wohl auch, wir dachten, das System sei kaputt, dann merkten wir, das Problem war Johnny. Und mittlerweile hat er auch reflektiert, der war einfach nicht bereit für die Liga. Ist halt wirklich auch tragisch, weil am College war er überragend.
Ja, brutal.
Und dann kam er in die NFL, dann Mental Health, Alkoholprobleme und ja.
Es gibt auch so eine witzige Story zu so einer Sache. Aber die nehme ich nächstes Mal mit.
Ah, bin ich gespannt.
Die nehme ich nächstes Mal mit. Die muss ich mal direkt aufschreiben. Jetzt habe ich gerade gemerkt, dass es eine verdammt gute Fact or Fiction war. Mal gucken. Aber hey, was habe ich von drei? Ich habe drei, oder? 3 aus 4.
Ja.
Ich habe nur, und das ist ja echt, und das ist die offensichtlichste. Ich glaube, da hätten alle, die jetzt mitgeraten haben, hätten gesagt, das ist auf jeden Fall nicht wahr. Das ist gelogen. Wobei es so absurd wieder war mit Rodgers, dass es wahrscheinlich hätte stimmen können. Okay.
Ja, waren nicht meine besten Leistungen heute, muss ich zugeben.
Du hattest mich mit dem Gator-Typ, hattest du mich fast, bist du halt hinten drauf noch verloren, Interception, schieß mich tot. Also du bist aber auch angeschlagen, deswegen hast du ein bisschen,
danke.
Kriegst du ein bisschen
Welpenschutz.
Deswegen kriegst du ein bisschen Welpenschutz, ein bisschen Mitleid. Aber 3 aus 1 war, 3 aus 4 ist schon stark. Muss ich mich schon ein bisschen selber loben.
Gut, ja. Ja. Kannst du dir heute Abend noch auf die Schulter klopfen.
Nicht so wie beim ersten Mal. Okay. Dann machen wir die Rubrik zu und kommen auf das, was viele, glaube ich, warten. Zur letzten Rubrik.
Matchday Madness. Euer Tipp zum großen Gewinn.
Lukas und ich haben ein bisschen überlegt und haben uns ein kleines Schmankerl rausgesucht. Ein absoluter Klassiker der NFL. Und Lukas, was ist es geworden?
Es sind die Patriots gegen die Giants geworden.
Es ist
wo man ja auf den ersten Blick sagen würde, warum? Also Patriots stehen bei 10 und 2, Giants bei 2 und 10, was ja, glaube ich, jetzt bei dir nicht für strahlendes Gesicht sorgen wird.
Nein. Ich bin es gewohnt schon, weißt du, deswegen.
Ja, aber trotzdem, die Giants bisher in der Saison gegen Top-Teams sahen sie eigentlich gar nicht so schlecht aus.
Nee, überhaupt
gegen
nicht.
Die Eagles haben sie gewonnen, also
das wird, das ist ein 7, also das ist für mich auch eines der, also alle NFL-Spiels würde ich mir nicht zutrauen, aber das ist nochmal so echt schwer. Also ich müsste mich, ich könnte mich auch nicht mal auf Auswärtssieg oder Heimsieg entscheiden. Ist wirklich, die Patriots sind bärenstark, ja, die spielen gut, aber haben jetzt auch nicht die besten Gegner gehabt bisher. Die Giants gehören jetzt auch nicht zu den besten Gegnern. Aber das ist so ein Oldschool-Klassiker-Duell. Ich glaube, sie spielen in einem Gillette Stadium. Die Giants haben zu Hause gespielt, glaube ich. Und das könnte natürlich ein Brecherspiel werden. Was das angeht, Jackson Dart ist wohl wieder zurück. Auch wenn Jameis Winston, also eigentlich müsste das der Ersatzquarterback für jedes Team sein. Wenn irgendwo einer ausfällt, müsste der spielen, weil das ist so ein geiler Spieler. So ein cooler Typ, was die Unterhaltungswerte angeht. Das ist absolut genial. Aber viel Spaß beim Tippen. Es ist, glaube ich, echt schwer.
Ja, zumal bei den Patriots sich auch zwei O-Liner verletzt haben gegen die Jets. Also,
ja, das ist ein, da könnte, ich glaube, es werden sehr, sehr viele von den Leuten, die tippen, auf die Patriots gehen. Aber da, ich wäre mir da nicht so sicher. Also da wäre ich mir nicht so sicher. So, es könnte auch so ein Außenseiter-Ding werden. Ja, sind wir mal gespannt. Und das Spiel übrigens für euch, die es jetzt hier anhören, die Giants spielen erst im Monday-Night-Game gegen die Patriots. Das heißt, ihr habt lange Zeit zum Tippen. Haut die Tipps raus. Ich gucke mir die Tipps auch immer an. Ein, zwei waren schon echt mal knapp da dran, richtig zu tippen. Also bei dem Colts-Spiel war ein oder zwei Leute waren richtig eng dran. Ich bin gespannt, was rauskommt.
Ja, ich auch.
Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, Woche, was auch immer. Und
bleibt gesund.
Bleibt gesund. Bis bald. Ciao.
Ciao.